Moin in die Runde. Tja, wir haben gerade einen tollen Vortrag gehört, wo ganz, ganz viel, was ich euch erzählen möchte, bereits erzählt worden ist. So, wer Insobel macht, wer Insobel weiß, brauche ich nicht mehr fragen. Dieser Vortrag war eigentlich das Sidecar zu einem anderen. Ich hatte zwei Vorträge eingereicht. Einmal Brownfield Automation, sprich, wie muss ich Automation machen, wenn ich nachträglich automatisieren möchte. Dann kann ich nämlich nicht mein Inventory für wahr und gesetzt halten, sondern muss überall stets und ständig nachgucken, sind überhaupt meine Annahmen halbwegs zutreffend, was ich dort tun will. Schätzt mal, welcher Vortrag nicht angenommen wurde. Brownfield Automation. So, heißt, jetzt sitzen wir hier im Ergänzungsvortrag, den ich konzipiert hatte, damit der andere nicht zu sehr mit Details überladen war. Entsprechend, wer jetzt großartig Weisheiten hier erwartet im Sinne von Dinge, die er noch nie gekannt hat, verzeiht mir, ich habe ihn eher für Einsteiger konzipiert. Weil ich bei der Vorbereitung feststellen musste, dass die Insobel-Dokumentation nicht so angenehm ist, wie ich es gerne hätte. Ja, ja. So. Entsprechend, das ist ein grober Plan, was wir heute vorhaben. Ich bin verständlich, es ist alles zu sehen.
Bisschen lauter wäre, glaube ich,
bisschen lauter. Okay, sieht so besser aus. Nicht viel, höre ich daraus. Okay, wir machen noch ein Stückchen. Je höher ich es nehme, desto mehr Störungen durch Bart und ähnlich kommen rein. Aber okay, wir probieren das mal so. Okay, als allererster Punkt, wer meine bisherigen Vorträge schon mal gesehen hat, ich fange immer an mit einem Rant. Ich für mich halte Ansible nicht für den Weisheit letzter Schluss. Es ist eine Okay, Kinder, das Kind da drüben hat Kopfhörer auf den Ohren, aber bleiben wir trotzdem mal bei jugendfrei. Nein, es ist ja noch nicht mal eine Programmiersprache. Es ist ja eigentlich nur eine Auszeichnungssprache. Wir schreiben sie in YAML. Interpretiert wird sie als JSON. Das Ganze reichern wir mit Ginger 2 an, für diejenigen, die es durchdrungen haben, im Sinne von, ja, eigene Komplexitätsebene. Und wer ernsthaft was damit machen will, sollte besser Python können. Ne? Und sei es, dass ich in den Anfangstagen mal Integer nach String konvertieren musste und PipeString reicht da noch nicht mal für. Man musste die interne Python-Methode nutzen, um aus dem Integer verlässlich und mit Garantien String zu kriegen. Oktale Zahlen 0,755 und ähnlich machen dort Spaß. Inzwischen sind viele Ecken runder geworden, aber ich bleibe dabei. Ja, wir hatten vorhin Thema, welche Variablensetzung zieht. Wir haben diverse Variablenquellen. Diese haben diverse nicht kongruente Gültigkeitsbereiche. Dementsprechend die Präzedenz, wenn es für dich so einfach war, wie du es uns gerade eben berichtet hast, ja, sehr schön, in meinen Experimenten zum Teil chaotisch. Aber kriegen wir zu sehen. Jo. Kennt jemand ein Unset für Ansible? Es wäre mir neu. Sprich, das Omit, die Gleichsetzung als Omit, ist das, was am nächsten dort rankommt. Aber dann muss ich es wieder händisch abfangen. Ist Parameter oder Variable gleich Omit, dann mache es nicht. Aber dass ich das Ding von vornherein mal als nicht existent setzen kann, wie ich es in jeder banalen Programmiersprache kann. Nein, geht nicht. Das Gleiche gilt, na?
Was passiert, wenn man das anwendet? Das habe ich in meinen Variablen drin.
Kleinen Moment, ich komme rum. Nein, ich gebe dir ein Mikrofon durch, wenn es lang wird.
Es gibt so ein ist gleich undef. Ist das, was tut es und ist das sowas ähnliches wie ein unset?
Ich kenne undef nur in der Prüfung, nicht in der Setzung. Und wenn du es setzt, dann setzt du die Variable auf den String undef. Vorschlag, probier es aus. Vielleicht reicht uns die Zeit, dass wir das nachher nochmal testen können. Meines Wissens gibt es keine heilige Variable, die das Ganze hier, die eine Variable, nein, keinen heiligen Wert, den eine Variable auf undefined setzen würde.
Möchtest du mit dem Publikum mehr reden? Dann können wir Zwischenfragen zulassen.
Ja, gerne. Ja?
Du hattest eben angemerkt, jede richtige Programmiersprache hat das. Ansible ist keine Programmiersprache, es ist eine Beschreibung eines Zustandes.
Was habe ich vorhin erzählt? Es ist eine Beschreibungssprache.
Ja, genau.
Das habe ich doch wortwörtlich gesagt.
Ja, aber das ist immer so dieser Widerspruch auch von Leuten, die Ansible machen. Sie wollen da drin programmieren. Nein, eben das, nicht.
Das Einzige, wo du etwas drin programmieren kannst, ist Ginger 2 oder Python.
Ne? Man kann es auch in YAML, man sollte es nur nicht.
Nein. Wobei, warte mal, hatte ich nicht irgendwann mal gelesen, dass YAML an sich schon Turing-complete wäre?
Ich glaube nicht.
Irgendwo hatte ich es gelesen, ich will es aber nicht ausprobieren. Bitte nicht. Netter Versuch, also Argument war, man könne wild auf eine Tastatur hauen und es sei ein gültiges YAML. Nein, Widerspruch. So einfach ist die Welt dann auch nicht. Dazu habe ich zu viele Fehler im YAML-Interpreter gesehen.
Es muss schon der Kopf sein. Es muss schon der Kopf auf der Tastatur. Es muss schon der Kopf auf der Tastatur sein.
Jawohl.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, meine Katze reicht nicht.
Okay. Also, Gleiches gilt für Konstanten. Ja, ich kann, da kommen wir nachher zu, mit extra Variablen, Variablen setzen, die die höchstmögliche Priorität haben, Präzedenz haben. Aber das macht das noch nicht zu Konstanten, denn eine Konstante hieße aus meiner Perspektive, dass das Setzen, der Versuch des Setzens in einem Fehler endet. Okay, Namenskollision. Ja, wir haben jetzt Collections. Und ja, mit den Collections ist ein Namensschema gekommen, wo dann zum Teil drin steht, ach ja, und bitte nehme als Variablennamen den Namen deiner Collection plus entsprechenden Suffix. Okay. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Automatisierung machen und nicht Java schreiben. Okay, wer kann mir Defaults, Variablen, Fakten und Parameter aus dem Kopf differenzieren, ohne dass wir deswegen in Codebeispiele reingucken müssen? Ja, sie haben unterschiedliche Zwecke, wir nutzen sie unterschiedlich, aber im Code, sprich wenn ich es denn tatsächlich benutze, ist ein und alles dasselbe. Wir waren gerade eben schon bei der Typisierung. Eigentlich ist alles ein String, es sei denn, es ist keiner.
Versionen, wo man gerne im Float.
Jawohl, gutes Argument, Versionen als Float. Dann die wunderschönen Ergebnisse von YAML-Funktionen, wo dann ein Mapping bei rauskommt, was wir dann erst nochmal wieder casten müssen auf das, was auf eine Liste, mit der wir tatsächlich was anfangen können. Ja, okay, ich weiß, moderne Ansible-Versionen können das in vielen Fällen abfangen, aber ich bin halt ein paar Tage länger schon dabei. Joa. Und wenn ich etwas richtig machen möchte, sprich validieren möchte, ja, Mahlzeit, passt schon. Okay, entsprechend, Christian Köntop, Isotop, hat mal das wunderschöne Zitat gebracht, ja, zum Rechner aufsetzen kannst du es benutzen, für alles Weitere nimm was Richtiges. Benannt hat er es aber nicht wirklich, was er für was Richtiges hielt. Ich hätte jetzt mal aus der Erfahrung gesagt, ja, nehmen wir halt ein Puppet dafür. Aber ja, zum einen Zustand gerade unklar. ForkVox, hier OpenVox, hat gerade, glaube ich, was rausgebracht. Wir werden sehen, wo es endet. Und da, wo ich mal herkam, war Puppet eher schwierig, aber da kommen wir gleich zu. So. Wem dieser Vortrag inzwischen zu lang wird. Good practices für Ansible. Ja, ich bin nicht mit allem einverstanden, was Sie bringen, was Sie schreiben, aber das geht schon mal in die gute Richtung und Sie schreiben auch ein bisschen zum hiesigen Thema namens Inventories. Wer bin ich? Henning Rude, Freelancer seit 2009. Nach ein, zwei Mittelständlern war ich die letzten Jahre für Konzerne tätig. Leider aktuell kein Projekt, sprich wirtschaftliche Lage ist total intensiv oder total schlimm auf den Freelancer-Markt durchgeschlagen. Wer also jemanden in den dort bezeichneten Rollen sieht, hier sucht, am liebsten in und um Hamburg, damit ich meine Kinder ab und zu noch mal sehen kann. Ich wäre bereit, mich zu verdingen. In Hamburg habe ich mal einen Freelancer-Stammtisch gegründet. Den gibt es immer noch. Und ja, habe, wie vorhin gesagt, zwei kleine Kinder, 7 und 8 Jahre alt. Die sind gerade im Leipziger Zoo. Sprich, Familienausflug hierher. Und gegebenenfalls kennt man mich auch schon von Chaos-Veranstaltungen oder anderen freien Konferenzen. Wie bin ich zu Ansible gekommen? Es begab sich im Jahr 2016. Der inzwischen größte deutsche Mobilfunker, damals war es noch nicht, nur waren es noch zwei Teile, wollte seine IT nach Indien outsourcen. Da durfte ich mithelfen und die Kollegen waren ziemlich gut, aber sind mit Zeitpunkt des Outsourcings nicht mehr fürs Unternehmen aktiv geworden. Entsprechend als Freelancer rein. Eigentlich war die Masse im Config-Management automatisiert drin, vernünftiges Puppet passte. Ja, okay, es war nicht Hira, sondern Hira Data. Das gab eben davor zwei verschiedene Implementationen, wie man hierarchisch Werte vererbt. Da hatten sie sich für das Falsche entschieden, weil das ist halt Pech, kann mal passieren. Aber das alte Geraffel war alles händisch administriert. So. Wenn man dann ein uraltes Solaris hat, nicht gepatcht seit ja, Jahrtausendwende, will ich fast sagen, ja, nicht ganz. Da dann Puppet mit allen Abhängigkeiten wie Ruby und so weiter drauf zum Laufen zu kriegen, war schlichtweg nicht möglich. Vergammeltes Python ließ sich aber finden. Ne? Und damals reichte ja auch noch ein vergammeltes Python. Okay, also, was haben wir gemacht? Wir haben die User-Definition aus dem Puppet-Code mit SID und AWK ausgelesen. Daraus, danke für den Tipp von wegen, es ist alles ein gültiges YAML, ein YAML gemacht, welches Pub hier Ansible verarbeiten konnte. Und damit konnten wir dann die neuen indischen Kollegen auf den jeweiligen Systemen realisieren. War ein bisschen Arbeit, sprich ich als Teamlead habe mich mal für 10 Tage eingeschlossen und Kollege musste alles handeln, aber danach lief es. Nun gut. Was ist Ansible? Das ist jetzt der dritte Vortrag heute, was zum Thema Ansible. Ich glaube, wir können ihn schlichtweg überspringen. So. Trotzdem müssen wir uns einmal über ein paar Vokabeln unterhalten. Was ist ein Playbook? So, und jetzt, das ist das. Haben wir das? So, jetzt wiederum die Frage an die Kollegen in den hinteren Reihen. Ist lesbar?
Ja.
Sehr schön. Das hier ist ein minimalstmöglichstes Playbook. Eines, welches gar nichts tut.
Playbook.
Wie bitte?
Playbook.
Ah, da habe ich einen Fehler. Ja, ich danke dir. So, jetzt haben wir in dem Playbook schon einen Task gesehen, echte Tasks, schauen dann so aus. Das hier, nur damit wir begrifflich sauber sind, ist ein Task, eine einzelne Action. Das war einmal Ansible, wie es früher ganz zu Anfang war. Ich mache eine Aktion auf einem Zielsystem. Alles, was Collections, Playbooks, sonst was ist, ist nachträglich hinzugekommen. Wie wird sowas angestoßen? Ja, mit dem gerade eben schon gezeigten Playbook. Namens Execute Task File. So. Und jetzt brauche ich das Ding. So, und damit das hier lesbar wird, gehen wir noch mal insoweit in die Vergrößerung rein. Mal noch 2-mal mehr. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt ist es. Sieht's besser aus. So. Also, Playbook angesteuert. Dieses Playbook steuert ein Taskpaar an, welches mir jegliche für den Host, in diesem Fall Localhost, definierten Variablen ausgibt. Das ist mehr, als das wir üblicherweise als Host-Variablen sehen. Entsprechend für diejenigen, die frisch mit Ansible anfangen, der Trick namens Hostvars und dann in eckigen Klammern Inventory Hostnames hat mich in meinem Lauf, Ansible zu lernen, schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich gehe davon aus, aber die Masse kennt das. Korrekt? Okay. Was ist ein Modul? Modul ist exakt das, was hier gemacht wird. Davon gibt es ganzen Schwung. Spätestens mit den Collections eigenständige. Die Frage ist meistens, wie finde ich das Richtige, ohne dass ich gerade großartig suchen muss. Okay. Eine Rolle. In der Evolutionsphase von Ansible hat sich mal herausgestellt, wir wollen Code gegebenenfalls weitergeben können, nicht nur einmal schreiben müssen. Dann kam man auf die Idee, okay, wir fassen eine Mehrzahl von von YAML-Dateien, die zu einem Kontext gehören, in eine Rolle zusammen. Das Ganze sieht dann gegebenenfalls so aus. Es gibt Defaults, es gibt Files und so weiter. All das lässt sich in einem Schwung transportieren. Diese Rollen wurden, bis Collections aufkamen, waren die, ich sag mal, die übliche Währung, die man ausgetauscht hat, bis man festgestellt hat, Rollen waren noch zu klein, wir möchten es größer machen. So. Und auch dort ein MVP. Das Taskpaar ist quasi dasselbe, wird in diesem Fall nur anders angesteuert, nämlich folgendermaßen, die Rolle wird aufgerufen. Ja, kann man noch viel mehr Parameter und Informationen zugeben, soweit passt. So. Na, langsam. Ich habe jetzt diverse Male schon von Collection gesprochen. Was ist eine Collection? Naja, in einer Rolle möchte ich ja gegebenenfalls spezifische Module, die nicht im Standard enthalten sind, mitverwenden. In der ursprünglichen Rollendefinition war das Playbook, welches verwendet wird, um die Rolle anzustoßen, nicht enthalten. Und um das daraus wiederum dann ein Paket schnüren zu können und gegebenenfalls weitere benachbarte Rollen mit reinzubringen, wurde das Topic Collection erfunden. Heißt Playbooks, Rollen und Basismodule und Plugins. Was sind Plugins? Plugins sind Erweiterungen, in Python, üblicherweise in Python geschrieben. Und jetzt kommen wir am Ende der Einleitung mal zum Thema Inventories. Was sind Inventories? Als allererstes würde ich gerne mit einer negativen Abgrenzung anfangen. Was ist ein Inventory? Was ist eine CMDB? CMDB, Configuration Management Database. Wir machen Configuration Management. könnte man denken, beides sei dasselbe. Nein, ist es bitte nicht. Der Configuration Management Database beschreibt das Ist, den aktuellen Status quo. Wenn eine Configuration Management Database nicht das Ist beschreibt, dann ist entweder das Ist falsch oder die CMDB falsch, im Zweifel das Zweite. Das, was eine CMDB niemals enthält, und zwar gefälligst niemals enthält, ist ein Sollzustand. Der ist nämlich im Inventory drin. Das System soll so und so viel Festplattenspeicher haben. Es sollen folgende User vorhanden sein und so weiter. Sie sollen vorhanden sein. Und wenn sie nicht vorhanden sind, ja, dann lasse ich halt ein Playbook laufen. Sprich, führe das Configuration Management aus. Der GPA spricht davon, jenes werde häufig vermischt, ja, insbesondere dadurch, dass man versucht, die CMDBs als Inventory zu verwenden. Aber da kommen wir gleich noch hin. Also, wofür dient ein Inventory? Wir brauchen irgendeine Datenbasis, auf welchen oder für welche Hosts, für welche Systeme wir Configuration Management machen wollen. Die kann sich das System ja nicht aus den Fingern saugen. Entsprechend müssen die irgendwo stehen. Wir wollen gegebenenfalls Systeme gleichartig behandeln oder weitere Informationen für eine Mehrzahl von Systemen hinterlegen. Haben wir gerade eben in deinem Vortrag gesehen. Kommen wir aber konkret gleich auch noch zu. Die Hosts müssen zu den Gruppen und ich habe auf Gruppen definierte Variablen, die gegebenenfalls ausmultipliziert werden müssen. Schlussendlich, Host-Variablen müssen zugeordnet werden. All das ist Aufgabe des Inventories. Ansible bietet als Konfigurationsoption, das Ganze festzulegen, aber das ist nur der einfachste Schritt. Das einfachste Inventory, welches wir haben können, ist das minus i. Ich springe mal wieder hier rüber. Okay, wo habe ich? Ja, der Anfängerfehler. Das allersimpelste Inventory ist die Hostliste, wie ich sie auf der Kommandozeile angebe. So, wenn ich es deutlich machen möchte, dass ich mit diesem I keine Datei oder kein sonst was ansteuern möchte, sondern tatsächlich eine Hostliste, da muss mindestens ein Komma in dem String enthalten sein. Ohne dieses Komma sucht er nach Dateien. Außerdem, da fangen jetzt die üblichen Autos an, die üblichen Lernmaterialien, statische Dateien. Ich habe mal wieder MVPs vorbereitet. Sekunde, das ist... So könnte zum Beispiel ein solches Inventory im IMI-Format aussehen. Wir haben zwei Gruppen mit jeweils zwei Hosts drin. Und hier in diesem Fall dem Host eine Variable zugeordnet. Ich hatte vorhin gesagt, Inventory hat Aufgaben. Dazu gehört, die Variablen zu konsolidieren. Wer genau hinguckt, sieht, der VS2 ist zweimal drin. Das Inventory konsolidiert jegliche auf dem WHOST gesetzten Variablen, dass sie auf jeden Fall zur Verfügung stehen, egal in welcher Gruppe sie gesetzt sind. Selbst wenn ich diese Gruppe nicht verwende. Das, ich verweise auf den Rand, macht an vielen Stellen keinen Spaß. Wenn man nämlich Variablen kontextspezifisch setzen möchte oder anders setzen möchte. Dann muss ich andere Möglichkeiten nutzen, um diese Variable zu übersteuern. Okay. Ich hatte vorhin erzählt, es werde alles nach... Nein, fangen wir erstmal mit YAML an. So sieht beispielsweise ein YAML-definiertes Inventory aus. Warum hat das Vorteile? Naja, wir schreiben eh in YAML. Dann kann ich auch gleich in YAML arbeiten und das Inventory definieren. Nachteil des Ganzen, ja, so eine Liste ist lang, sprich kann lang werden. Ich hatte bei einem Kunden ca. 600 Systeme in einem Inventory in einer Datei drin. So, jetzt haben wir mit mehreren Kollegen die Datei gleichzeitig geöffnet, sprich Änderungen gemacht. Git macht schon die Konflikte. Ja, viele. Und dann haben wir beide unten am Fuß was angefügt. Der eine angefügt im Kontext, der andere hat einen neuen Kontext aufgemacht. Und Git macht den hier. Ne? Also, nein, man möchte eigentlich kein YAML-Flat-File nutzen. Aber kommen wir gleich intensiver zu. Erstmal was passiert mit allem, was da ist? Sobald Ansible, egal ob INI, ob YAML oder alles andere einliest, es macht JSON intern draus. JSON ist die Basis, womit Ansible arbeitet. Wobei es ist nicht hier pures JSON, weil ein Teil von YAML, insbesondere die Secrets, die in per Vault geschützten Geheimnisse, lassen sich nicht in JSON abbilden. Zumindest meines Wissens nicht in einer kompatiblen Art und Weise. Entsprechend, ich kenne niemanden, der sein Inventory in JSON schreibt. Es ist nur das Transportmedium. So. Wie sieht das Ganze im Anschluss in der Verwendung aus? Soweit klar. Das brauche ich nicht. Das müsste funktionieren. Und da haben wir das JSON, von dem ich sprach. Und jetzt sehen wir auch schon den ersten Unterschied zwischen JSON und YAML. Wer sieht ihn? In YAML setzen wir an der Stelle hinter den Host immer einen Doppelpunkt. Und hier im JSON ist es ein Listenobjekt. Genau, 100 Punkte für den Kollegen. heißt, wenn ich dieses JSON nach YAML wandeln möchte, muss ich entweder mit SED dabei oder habe richtig Spaß. Glücklicherweise hilft uns das Binary Ansible Inventory, welches das dann entsprechend auflösen kann. Sprich, genau diesen Doppelpunkt meinte ich. Denn spätestens, wenn hier drunter dann was leer ist, dann ist es eine Property, nein, ein Key einer Dictionary ohne Wert, mit leerem Wert. Das kann JSON meines Wissens nicht sauber abbilden. Okay. Hab ich. Dynamisches Inventory. Ganz heißer Scheiß, als wir damals das erste Mal damit arbeiten durften. Ich brauche Dinge nicht mehr nur in die Datei reinschreiben, sondern kann referenzieren. Wofür brauche ich es? Naja, ich gucke einfach auf, welche VMs gibt es. Und auf alles das, was gibt es, kann ich was machen. Ich kann die CMDB anflanschen, so wie vorhin erzählt. Oder ich kann jegliche Binaries verwenden, hier im Beispiel ein Python-Skript. Shell-Skript funktioniert genauso. Es muss nur in der Lage sein, JSON rauszuspucken. Also, wir gucken uns mal als allereinfachstes. So, muss ich hier noch was? Ja, machen wir doch mal das hier schmal. Die Kollegen von Hetzner, die unten stehen. So sieht es aus, wenn ich deren Services befragen möchte. Welche Hosts habe ich da? Und hier an dieser Stelle, ich befürchte jetzt, so, und funktioniert. Die Variablen, die ihr gerade gesehen habt, kommen selbstverständlich aus dem Environment. Ich habe keine Lust, dass meine Systeme gehackt werden hier. Ja, du mich auch. Ne? So. Auf jeden Fall kommt Ähnliches dann dabei raus. IPs und so weiter. Und diverse weiteren Infos. Das, was hier an dieser Stelle vergleichsweise schwierig ist, ist, wie kriege ich eine Gruppenstruktur hin aus einem dynamischen Inventory. Denn ja, ich kann hier aus irgendwelchen Properties, wie zum Beispiel dem Data Center, kann ich Gruppen bauen, aber eigentlich brauche ich die viel feiner. So, analog, wir nehmen uns libvirt. Libvirt ist nicht in der Lage, dass ich den URI-String irgendwie auslagere. Ist das überhaupt zu erkennen? Ja. Der muss im Klartext drinne stehen. Entsprechend, ja, ist dann so. Aber hier seht ihr als Beispiel, wie baue ich gegebenenfalls Gruppen, beziehungsweise wie baue ich gegebenenfalls Variablen. Und dank der Use Extravars kann ich die zusammenkomponierten Variablen auch als Gruppenbezeichner nutzen. Heißt im Ergebnis, ich rufe auf. Und kriege sowas in der Art raus. Ja, wollen wir nicht lesen, aber sowas wie hier. Was sind CentOS 7 Systeme, CentOS 9 Systeme? Ja? Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich mehr arbeiten als wenn ich sag mal, ohne jegliche Gruppendefinition arbeiten müsste. Analog zu libvirt gäbe es auch VMware. Ich muss zugeben, dass ich mit dem Plugin nicht mehr gearbeitet habe, seitdem aus der Community Collection die herstellergepflegte Collection geworden ist. Vormals die Community Collection funktionierte gut. Seitdem das gemoved wurde, kann ich nichts dazu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, sie sind zumindest laut dem Source Code die einzigen, die hier an dieser Stelle mit gewollten Werten umgehen könnten. Alles andere muss auf der, als Umgebungsvariable angegeben werden oder, wie wir im libvirt-File gesehen haben, im Klartext angegeben werden. Wir werden sehen, der nächste Kunde wird mit Sicherheit wieder eine VMware haben. So, und jetzt der aktuelle Weisheit letzter Schluss. Wir nehmen uns eine Netbox. In dem Fall, vorige AX hatte zwei nette Artikel von Menzel. Die waren gut geschrieben, kann man was mit anfangen, um erstmal irgendwie ins Starten zu kommen. Aber Mensch, steckt da Arbeit drin, wenn ich das sauber machen möchte. Schön ist, ich kann habe ganz, ganz viele Dinge, über die ich gruppieren kann. Entsprechend als Demonstration. Jawohl. Was ist aktiv? Welche Sites habe ich? Wer bietet irgendwelche Dienste an? All da über die Ebenen lässt sich ein Inventory machen. So, was mache ich, wenn meine IT mal down ist? Ein Stromausfall im Rechenzentrum reicht. Ein Fehler auf dem Storage auch. Es muss ja nicht alles wieder gecryptet sein. Aber ich keinen Zugriff auf die dynamischen Inventories habe. Dazu habe ich mir einmal ein Shell-Skript zusammengeschrieben. Jetzt muss ich kleiner werden. Ich hoffe, jetzt ist hier noch ein bisschen was zu lesen. Wo sich YAML-Dateien in entsprechenden Bäumen definieren lassen mit hinreichend Properties. Jetzt bin ich nicht derjenige, der die Weisheit letzter Schluss gefressen hat. Entsprechend muss das natürlich hinreichend konfigurierbar sein. Heißt, baue mir Relationen, ich baue mir YAML-Dateien, in welchen ich Daten ablege und lande damit, jetzt muss ich hier aufklappen, beispielsweise hier im Prod Inventory. Meine Produktionssysteme ist die Datenbank und der Reverse Proxy. Der Reverse Proxy wird in dieser Datei definiert. Damit habe ich eine möglichst kleine Gruppe, die ich an allen anderen Stellen weiterverwenden kann. Hier habe ich die Möglichkeit, Host-Variablen einmal für alle zu setzen. Und an allen weiteren Stellen wird mit Mutter-Kind-Beziehung in der Gruppe dann das Ganze zusammengefasst. Heißt, die RefProxyP wird hier dann inkludiert, genauso wie hier. Daraus wird die RefProxy, die dort dann inkludiert wird. Durch das Shell-Skript habe ich die Möglichkeit, kleine Dateien zu haben und nicht eine lange Tapete. Habe die Möglichkeit, atomar einzelne Dateien ins Git reinzuwerfen. Git ist gut da drin. Das Lesen dieser Dateien. Moderne Computer sind so schnell, solange ihr das Ganze nicht auf dem Remote NFS in der Cloud speichert, das passt schon. Und das ist, was ich dir versprochen hatte, mein Vorschlag, um YAML hier, um Inventories so zu strukturieren, dass das Ganze bearbeitbar ist, maschinenpflegbar ist und gegebenenfalls dann, sei es auf USB-Stick oder was auch immer, Ausfall des Rechenzentrums überlebt. Ohne dass ich sag mal, das Git-System in Hardware in irgendeinem Keller hosten muss, wie ich es schon mehrfach in der Diskussion gesehen habe. Wo findet man das Ganze? Sekunde, jetzt muss ich hier mal ein bisschen springen. Dort kommen wir gleich auch noch zu. Aber wir waren vorhin noch mal kurz bei, welche Variable zieht. Das hier ist die aktuell gültige Definition, genommen von der Webseite, URL steht unten. Ich habe es mal auf die wesentlichen Punkte zusammengestrichen. Wo muss ich eine Variable setzen, damit sie im Inventory zieht und nicht irgendwie überschrieben wird? Und verzeih mir, da ist dein Ansatz namens das, was zuletzt beschrieben ist, sauber. Sauber finde ich es nicht. Ich möchte behaupten, da kriegst du mit der Gruppenhierarchie, wie ich sie vorhin dargestellt habe, auf Basis des Shell-Skriptes eine sauberere Lösung hin. Lass uns da mal drüber schnacken. So. Ihr habt euer Handy mit dem QR-Scanner bereit. Da findet ihr das Shell-Skript. Ansonsten danke. Einmal an Björn.
Einmal Fragerunde.
Ja, kommen wir gleich zu.
Na gut.
An Björn und alle anderen Helfer. An die Orgas. Den Kunden, die mich dafür bezahlt haben, dass ich das Wissen mehr habe erarbeiten können. und schließlich meine Frau, die die Kinder beschäftigt, im Leipziger Zoo. Okay, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt.
Bei Ansible bleiben meistens mehr Fragen als Antworten.
Okay, ich habe euch gelangweilt. Verzeiht mir.
Ja, das Inventory ist auch wirklich ein sehr undurchsichtiges Thema, vor allen Dingen, bis man versteht, dass es mehrere Module gibt, die das Inventory zusammen bilden und das eine ist nicht ohne das andere da und man kann nicht mit dem einen auf das andere zugreifen.
Da ich eine ganz andere Philosophie der Konstruktion von Playbooks und auch Inventories habe, eine andere Frage. Wenn ich aber von einem Automatisierungsagent per SSH ein SCP machen will, von einer ganz anderen Location, damit er sich irgendwas holt, das kriege ich irgendwie nicht hin. Nicht auf Command, nicht auf Shell, nicht auf Raw, nicht mit den diversen SSH-basierten Modulen. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu tun?
Ja, ich habe in einem Kontext mal ein Rsync ganz wild getunnelt. Wenn du möchtest, sprich mich mal darauf an und ich zeige dir wie. Man kann zaubern, aber du willst es nicht tun.
SSH ist ein weites Feld.
So.
Meine Lösung war, ich lege ein Skript hin, das dann ein SCP bringt, das Skript ausführen kann, wie man ein SCP macht, aber was Besseres habe ich bisher noch nicht.
Jo. Okay. Dann vielen Dank. Habt noch einen schönen Nachmittag und einen schönen restlichen Kongress.
Danke, Henning.